Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Nicht viel Neues bei der Tour de France der Radprofis. Auch nach der 19. und drittletzten Etappe fährt der Däne Jonas Vingegaard im gelben Trikot des Gesamtführenden. Und sein Team Jumbo-Visma hat auch das heutige Teilstück dominiert. Steffen Gahr.
Unterm Teufelslappen war die Hölle los. Die Sprinterteams jagten die letzten Ausreißer und dann löste sich Christophe Laporte aus dem Feld und fuhr alleine an den Ausreißern vorbei zum Sieg. Alexander Krieger hat versucht, den Sprint für seinen Teamkollegen Jasper Philipsen vorzubereiten, aber es hakte bei Krieger und Philipsen.
Also ich glaube, er war heute der Stärkste, bin mir sicher. Ja, umso ärgerlicher. Er hat noch meinen Namen gerufen und mein Name ist eigentlich ein Codewort, das was nicht stimmt. Aber es war mitten in der Kurve und ich habe es für eigentlich unmöglich gehalten, dass in der Kurve ein Problem ist. Und dann dachte ich, ja, es wird schon alles okay sein. Irgendwann schreit das nochmal, dann drehe ich mich um und dann war der Zug schon abgefahren.
Lange Zeit im ersten Zug vorne dabei war Nils Polit. Gut eine Stunde fuhr der Kölner in der Ausreißergruppe des Tages. Die Sprinterteams aber ließen die Gruppe nicht weg und so ließ sich Polit zurückfallen.
Extrem nervös heute. Viele Teams haben ja Angst gehabt, dass es auf der Windkante zerbricht. Wir hatten den ganzen Tag Seiten. Wind oder von der Seite hinten. Und ja, ich habe versucht, aber das Feld wollte es nicht fahren lassen. Dann ja, habe ich schon direkt gemerkt, dass ich das ja heute nicht durchziehen werde.
Anders als Christophe Laporte. Er holte den ersten französischen Tagessieg bei dieser Tour. Für die Mannschaft des gesamtführenden Jonas Vingegaard war es bereits der 5. Etappensieg. Jumbo dominiert diese Tour.
Zwei Spiele am Abend in der 2. Fußball-Bundesliga. Stefan Kaußen über die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn.
Düsseldorf gewinnt auch am 2. Spieltag mit 2:1 nach dem Auswärtssieg in Magdeburg. Nun also zu Hause gegen Paderborn. Und das, obwohl die Gäste bärenstark waren. Die Tore für die Fortuna fielen schon in der ersten halben Stunde. Kownacki gleich zu Beginn, Hennings nach 30 Minuten mit einem Volley. Dazwischen trafen die Paderborner durch Platte zum 1:1. Die Gäste vor 23.000 Zuschauern, mindestens auf Augenhöhe, aber Düsseldorf kämpfte den Sieg ins Ziel.
Und noch ein Heimsieg. Darmstadt 98 freut sich über ein 2:1 gegen den SV Sandhausen. Tim Brockmeier.
Die Gastgeber mit der verdienten Führung durch Manu nach nur 9 Minuten. Sandhausen kam allerdings zum 1:1, wenn auch eher glücklich. Nach einem Freistoß fiel Schirov der Ball sehr, sehr zufällig im Strafraum der Lilien vor die Füße. 24. Minute der Ausgleich. Nach dem Wechsel Darmstadt spielerisch weiter besser. Melem nach 55 Minuten mit der erneuten Führung. Der SVS schaffte es gegen dann auch kämpferisch starke Gastgeber nicht mehr entscheidend vor das Tor des Gegners zu kommen. Am Ende eine verdiente Niederlage für die Gäste.
Da war viel Glück dabei gestern beim 2:0 der deutschen Mannschaft gegen Österreich, aber unterm Strich steht Halbfinale erreicht bei der Europameisterschaft in England. Heute hieß es dann Ruhetag für das DFB-Team. Martina Knief.
Endlich mal wieder in einem Halbfinale stehen. Die Freude darüber ist Svenja Huth auch am Tag nach dem Erfolg gegen Österreich noch immer anzusehen. Die erfahrene Offensivspielerin aus Wolfsburg spricht gerne von einem Flow, in den sich die deutsche Mannschaft während dieser EM hineingespielt hat. Und sie benennt auch ganz deutlich den weiteren Weg.
Wir sind noch nicht am Ende und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht.
Jetzt ist aber erst einmal Ausruhen angesagt. 1,5 Tage hat die Mannschaft frei. Zeit, die jeder Einzelne sehr individuell nutzt. Ein Treffen mit der Familie, eine kleine Fahrradtour in der Umgebung oder einfach nur mal chillen im Hotel. Ein weiterer Teamausflug soll es erstmal nicht sein.
Eventmäßig ist erstmal nichts geplant, aber ich glaube, dass wir Richtung Sonntag, glaube ich, dann abends auch nochmal so mit allen, ja, nochmal teammäßig dann auch was gestalten werden, um einfach auch, ja, dann nochmal Zeit auch zusammen zu verbringen.
Und dann steht morgen Abend ja auch noch Fußball gucken an, denn im letzten EM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande wird der deutsche Halbfinalgegner ermittelt.
Und wahrscheinlich haben sie auch heute Abend schon geguckt, denn Schwedens Fußballerinnen haben durch ein Tor in letzter Sekunde zum 9. Mal das Halbfinale bei einer EM erreicht. Der Olympia-Zweite bezwang den krassen Außenseiter Belgien in Lille mit einiger Mühe mit 1:0 und fordert jetzt am Dienstag in Sheffield Gastgeber England heraus. Linda Sembrandt traf im strömenden Regen für Schweden, das zuletzt von 3 Corona-Fällen und mehreren Verdachtsfällen gebeutelt worden war, in der 2. Minute der Nachspielzeit. Der 8. Wettkampftag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon hat schon begonnen am Nachmittag mit dem 35 Kilometer Gehen der Frauen. Gold hat sich da Kimberly Garcia Leon aus Peru gesichert in 2 Stunden und gut 39 Minuten. Die weiteren Entscheidungen dann in der Nacht und die vom vergangenen Wettkampftag fasst Martin Roschitz zusammen.
Zwei Paukenschläge am Ende des 7. Wettkampftages in Eugene. Die Jamaikanerin Cherika Jackson ist zum WM-Titel über 200 Meter gestürmt und hat in 21,45 Sekunden am Weltrekord von Florence Griffith Joyner gekratzt. Jackson blieb mit der zweitbesten je erzielten Zeit nur 1/1000stel über der Uraltbestmarke der verstorbenen Flo-Jo. Bei den Männern lief US-Sprinter Noah Lyles die drittschnellste Zeit der Geschichte in 19,31 Sekunden. Lichtblick im deutschen Team, Speerwerfer Julian Weber hat seine Medaillenambitionen in der Qualifikation untermauert mit starken 87,28 Metern gleich im ersten Versuch.
Vorher war ich doch echt ein bisschen aufgeregt und doch auch ein bisschen Druck gehabt irgendwie, aber es war so losgelöst, gerade ganz easy mit die Würfe, bin sehr optimistisch, dass ich da noch was drauflegen kann dann für Samstag und freue mich mega drauf. Ja.
Andreas Hofmann scheiterte mit 3 ungültigen Versuchen. Mit der Corona-Infektion von Gea Christopher Linke ist eine weitere Medaillenhoffnung geplatzt. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Leichtathletikverbandes Idris Gonczynska kündigte eine schonungslose Analyse des WM-Debakels an.
Am Hamburger Roten Baum laufen derzeit die WTA- und ATP-Turniere im Tennis der Damen und Herren. Im Viertelfinale der Männer stand da heute wieder der Topfavorit im Blickpunkt. Jan Möller.
Die mehr als 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten vor allem auf ihn gewartet. Carlos Alcaraz, 19 Jahre alt, für viele der kommende Superstar im Tennis. 6:0 und 6:2 gegen den Russen Karen Khachanov. Nur gut eine Stunde dauerte das Match. Im Halbfinale trifft Alcaraz nun auf den Slowaken Alex Molchan. Für das andere Halbfinale qualifizierten sich Lorenzo Musetti, 20 Jahre alt aus Italien, und der 23-jährige Argentinier Francisco Cerundolo. Bei den Frauen ging es schon um den Einzug ins Finale und dort trifft die Nummer 2 der Welt, Annette Contaveit aus Estland, auf die US-Amerikanerin Bernarda Pera.
Mit dem Potenzialanalysesystem Potters, wir haben schon öfter darüber berichtet, sollen auch die Erfolgschancen von Sportarten und Disziplinen bewertet werden. Aus der Rangliste resultiert dann auch die Aufteilung von Bundesmitteln. Heute wurde der Abschlussbericht zum Olympiazyklus im Wintersport vorgestellt. Wolf Sören Treusch berichtet.
Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland, BSD, bleibt das Maß aller Dinge. Im Vergleich zur ersten Potters-Analyse im Jahr 2018 baute er seinen Vorsprung vor den übrigen 6 Wintersportverbänden sogar aus. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Abschlussbericht, den der Vorsitzende der Potters-Kommission Urs Granacher heute vorstellte. Er sieht den Wintersport insgesamt gut aufgestellt.
Dass das Ergebnis aber auch ein Stück weit vulnerabel sein kann, dahingehend, dass der Bob- und Schlittenverband natürlich sehr stark dominiert. Das heißt, wenn hier einmal ein Einbruch kommen sollte, den wir nicht erhoffen, dann könnte das Gesamtergebnis, nämlich Top 2 Medaillenspiegel in Peking, durchaus beeinflussen.
Um solche Einbrüche zu verhindern und die Erfolgschancen von Sportarten und Disziplinen besser vorhersagen zu können, ist vor 5 Jahren das Potenzialanalysesystem Potters als Teil der Spitzensportreform eingeführt worden. Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im DOSB, stand dem Verfahren anfangs kritisch gegenüber. Heute bilanziert er: Potters sei der Grund, warum nicht nur der Bob- und Schlittenverband, sondern der Wintersport insgesamt international konkurrenzfähig sei.
Ich glaube, dass wir in Peking 3 Verbände hatten, die Medaillen hätten gewinnen können. Und das wird sich für Cortina auch nach dieser Analyse eben nicht ändern.
In Mailand und Cortina d'Ampezzo finden 2026 die nächsten Olympischen Winterspiele statt. Für die Vergabe der künftigen Fördergelder des Bundes an die einzelnen Fachverbände spielt die Potters-Rangliste eine entscheidende Rolle. Patrick Spitzer, Vertreter des Bundesinnenministeriums, das für den Sport zuständig ist, bestätigt, dass nun auch geprüft wird, ob die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft ihre 5 Bundesstützpunkte behalten kann. Im Potters-Ranking steht der Verband an vorletzter Stelle.
Ja, es ist, wenn man auch in die Länder guckt, die in der letzten Zeit Erfolge errungen haben, dann sehen wir natürlich, dass es dort Konzentrationsprozesse gegeben hat. Das ist eine Stellschraube. Ja.
Im September wird die Förderkommission entscheiden, wie die Bundesmittel auf die Wintersportverbände verteilt werden.
Und Formel 1 Ferrari hat auch im 2. freien Training zum Großen Preis von Frankreich die Bestzeit gesetzt. Diesmal war der Spanier Carlos Sainz nicht zu schlagen. Am Mittag hatte Charles Leclerc das Tempo vorgegeben. Und damit geht diese Ausgabe von Sport aktuell zu Ende. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen eine angenehme Nacht.